Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal hier am Donnerstag, dem Compliance-Donnerstag, zu Compliance Check. Wie immer mit Christian und Daniel. Und auch heute widmen wir uns nochmal dem Thema Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. Es ist ein weites großes Feld und wir wollen heute uns ein bisschen näher mit der konkreten Anwendung und Umsetzung eben der Anforderungen im Unternehmen beschäftigen. Christian, was und wie gehen wir da am besten ran, wenn wir das Thema hier für uns lösen wollen?
Ja, Daniel, wir haben ja in den vergangenen Folgen gesehen, dass wir erhebliche Anforderungen haben, und zwar sowohl in der Breite als auch in der Tiefe, was ein Unternehmen umsetzen und einhalten muss. Und da stellt sich die Frage, wie macht man das im Unternehmen klassischerweise in Form einer Klammerfunktion? So eine Klammerfunktion, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, wird aber ganz schnell verständlich, ist im Rahmen eines Managementsystems zu sehen. Also quasi jemand, der diese ganzen Aufgaben zusammenführt, bündelt, überwacht und vor allem koordiniert. Und das Ganze firmiert unter dem Begriff Betriebssicherheitsmanagement. Und das Betriebssicherheitsmanagement ist ein Teil des Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsthema. Das bedeutet, es ist quasi der Teil, der sich mit Risikenfindung, Risikenbewertung und natürlich auch mit den Maßnahmen zur Vermeidung von Risiken beschäftigt und das dann an die relevanten Personen weiterleitet, delegiert, überwacht, überprüft, kontrolliert und sonstige Themen weiter adressiert. Also letztendlich so eine Art Ausbruchsfunktion aus dem Arbeitssicherheitsausschuss oder ein Teil aus dem Arbeitssicherheitsausschuss, jedoch im Sinne eines Managementsystems.
Im Grunde ist es eigentlich nichts anderes, wenn wir eben ja die letzten Mal gesehen haben, welche Anforderungen haben wir, was brauchen wir alles, dass wir das eben einfach mal geordnet, ja, strukturiert niederschreiben. Deswegen so eine Arbeitsschutz-, Arbeitssicherheitsrichtlinie, die eben dann dieses Managementsystem begründet, wo ich eben ja festhalte, das sind die Anforderungen, die eben bestehen von uns, die rechtlichen Grundlagen, das haben wir zu tun, das müssen wir regeln und dann eben zu schauen, welche Maßnahmen leiten sich daraus ab, die wir umsetzen müssen, wie gehen wir das konkret an. Wer ist dafür verantwortlich? Das heißt, sprich, welche Beauftragten brauchen wir eben im Unternehmen, die hier für welche Themen verantwortlich sind und eben wie, mit welchen Maßnahmen wollen wir das erreichen und wie kontrollieren wir eben auch, ob die Maßnahmen zum gewünschten Ziel führen.
Ja, das Ganze, was du dargestellt hast, Daniel, ist dann im sogenannten Betriebssicherheitshandbuch festgehalten, niedergeschrieben. Das ist quasi die Bündelung und Vernetzung aller Managementsysteme im sogenannten Betriebssicherheitsmanagement. Und du hast schon ein paar Takte genannt. Also es ist quasi die übergeordnete ganzheitliche Bewertung von Risiken. Es ist die Vernetzung, wie gesagt, dieser Managementsysteme und natürlich soll es einen Entlastungsvorteil bringen. Ich brauche nicht zig Managementsysteme nebeneinander stehend. Es reicht eines, was die ganzen Informationen zum Arbeitsschutz und zur Arbeitssicherheit betrifft, bündelt. Und das sorgt, wenn man es ordentlich betreibt, dafür, dass das Unternehmen nach außen ein gewisses Image bekommt. Nämlich ein Image, wir sind ein ordentlich arbeitendes und vor allem gesundes Unternehmen. Das steigert dann das Firmenimage.
Das ist ja zum Beispiel etwas, das haben wir an anderer Stelle, wenn es um die Frage der Nachhaltigkeit in der Lieferkette geht, ja als ein Beurteilungskriterium, was Unternehmen da anlegen an ihre Lieferanten, eben im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit? Behandeln die Unternehmen ihre Arbeitskräfte gut? Und eben Indizien sind natürlich, kommt es häufig, wenn es häufig zu Arbeitsunfällen und Pannen und Todesfällen dann eben kommt, dann scheint hier was im Argen zu liegen. Deswegen, das wollen wir natürlich als Unternehmen nach außen nicht haben, Negativschlagzeilen, Negativpresse, sondern wir wollen eben natürlich hier gut dastehen und das erreichen wir mit einem gut strukturierten Arbeitssicherheitssystem und gleichzeitig ist es natürlich nach innen auch ein wichtiger Aspekt. Das haben wir schon im Bereich der Notfallplanung festgestellt, dass eben hier auch für die Motivation der eigenen Mitarbeiter das ein wichtiger Aspekt sein kann, eben dass wir einmal feststellen, ja, mein Unternehmen kümmert sich um mich, dem ist wichtig, dass ich gesund bleibe, dass mir nichts passiert und auf der anderen Seite eben auch so ein Teambuilding-Effekt, der eben da mitkommt, wenn man eben hier zum Beispiel so mit einer gemeinschaftlichen, so einer Brandschutz-Notfall-Übung, Seminare, Trainings eben auch, wie gehe ich dann im Ernstfall richtig damit um, das dann eben entsprechend zu organisieren. Das sorgt eben dafür, die Leute fühlen sich sicherer, sind zufriedener, eben auch die Qualifikation meiner Leute steigt, weil sie einfach wissen, in bestimmten Fällen, wie gehen sie damit um. Es steigert die Kommunikation im Unternehmen, wenn eben auch die Kommunikationswege klar gezogen werden. Also wer, wo, wann ist zuständig, wer hilft mir weiter, wer muss wohin, wen benachrichtigen, auch wenn es darum geht, eben Vorfälle beim Thema Arbeitsschutz oder einfach auch nur Verbesserungsbedarf zu kommunizieren. Also, dass wir das eben hier steuern und eben nicht isoliert, sondern auch ganzheitlich in Verbindung eben mit anderen Prozessen und Themen, haben wir ja schon gesehen jetzt auch, dass häufig die Verbindung zwischen Umweltschutz und Arbeitsschutz, eben wenn es um gefährliche Stoffe geht, eben die man aus der Umweltsicht betrachten muss, aber eben auch aus der Arbeitssicherheit, das dann eben gleich in Kombination dann eben zu betrachten, das schafft eben dann erhebliche Synergien und sorgt eben da für zusätzlich Sicherheit.
Ja, nicht nur Sicherheit, sondern auch Reibungen werden vermieden. Das bedeutet, das Unternehmen wird weniger störanfällig, Betriebsabläufe laufen sauberer, weniger störungsanfällig. Meine Aktivität der Mitarbeiter sorgt dafür, dass es weniger Unfälle gibt. Auch das Wissen darüber sorgt dafür, dass es weniger Unfälle gibt. Damit steigt auch die Gesundheitsquote im Unternehmen und es fällt die Unfallbilanz idealerweise auf null. Ebenso, wie du gesagt hast, Daniel, ist die Sensibilisierung zum Gesundheitsschutz ganz wichtig, denn damit kann ich wesentlich die Zufriedenheit der Mitarbeiter und auch mein Betriebsklima stärken.
Genau, und wenn wir auch an diese präventive Thematik denken, also wenn man Unfälle oder auch gesundheitsbedingte Ausfälle verhindern kann, das hat natürlich auch nicht nur einen Zufriedenheitseffekt, sondern erhebliche wirtschaftliche Effekte, weil auch das nochmal zusätzlich Ausfallzeiten und Krankheitstage dann senkt. Und natürlich, wir wollen kein Organisationsverschulden haben. Das war immer der Kernpunkt. Und deswegen, allein deshalb müssen wir die Dinge, die wir machen, niederschreiben, dass es eben auch hier aus der Aufsichtsperspektive klar nachvollziehbar ist, was wird gemacht, von wem, wie und warum. Also auch das dann eben, ja, der ultimative Anreiz natürlich und ultimative Bedeutung letztendlich für die Geschäftsleitung, Organisationsverschulden dann am Ende des Tages zu verhindern.
Schauen wir uns mal die einzelnen Teilmanagementsysteme an. Tatsächlich nur kurz, was denn die Klammer darstellt, was sich darunter verbirgt. Und ja, wie wir schon in der letzten Folge festgestellt haben, es ist das Arbeitsschutzmanagement und das Gesundheitsmanagement. Aber Daniel, du hast es auch mehrfach genannt. Es ist das Umweltmanagement. Es ist natürlich auch die Lieferkette.
Das sind dann die Querverbindungen, die man.
Genau, die alle da in dieser Schnittstellenfunktion unter einem Dach zusammengefasst werden. aber auch QS, also das Qualitätsmanagement, Datenschutz. Wir haben es ja in der letzten Folge auch nochmal mit unserem Datenschutzbeauftragten als Spezialbeauftragter gehabt, das Datenschutzmanagement, auch das Sicherheitsmanagement und ganz wichtig, wir sind in den letzten Folgen drauf eingegangen, bei Störfällen wie zum Beispiel Feuer, das Brandschutzmanagement und vor allem auch das Krisen- und Notfallmanagement.
Ja, bis hin eben zum Umgang mit Fremdfirmen. Das zählt da natürlich auch eben mit ein, die entweder auf unserem Betriebsgelände tätig sind oder die anderweitig für uns tätig sind, dass eben hier etwas, hier Probleme eben nicht vorkommen.
Die Funktion dieses Betriebssicherheitsmanagements hat eine Leitungsperson. Das nennt sich der Betriebssicherheitsmanager. Sperriges Wort, ist auch keine zusätzliche Funktion, auch kein zusätzlicher Mitarbeitender, sondern in der Regel wird der Betriebssicherheitsmanager in Personalunion die Fachkraft für Arbeitssicherheit sein.
Ganz genau. Natürlich, wenn wir ein kleines Unternehmen sind, das eben keine Fachkraft für Arbeitssicherheit hat, aber auch dann ordnet das eben jemandem zu, der eben schon entsprechende Sicherheitsaufgaben wahrnimmt und dann eben diese ja koordinierende Rolle dann eben bekommt. Nur darum geht's. Wie gesagt, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die hat ja eh schon diese koordinierende Stellung. Also insofern ist eben hier das Stichwort Betriebssicherheitsmanager. Ja, wie gesagt, vielleicht an der Stelle ein bisschen irreführend, aber eben das in Personalunion, Fachkraft für Arbeitssicherheit, das ist so das Typische, was Sinn ergibt.
Ja, die Frage ist, was macht der Manager, wo sitzt der, wo ist er angegliedert? Also am Ende ist das genauso wie bei allen Beauftragten, die wir bislang vorgestellt haben oder besprochen haben. Es ist eine Funktion, welche die Geschäftsführung entlasten und beraten soll. Das bedeutet, wir wissen ja, Daniel, wir haben es gebetsmühlenartig hereingetragen. Die Geschäftsführung ist grundsätzlich immer und überall für alles zuständig und haftbar. Und ja, jetzt finde den Fehler, ja. Also die Geschäftsführung, wenn sie auch noch ordentlich die Geschäfte führen soll, kann natürlich nicht für alle Themen gleichzeitig die ganzen Aufgaben durchführen. Das geht beim besten Willen nicht. Der Tag hat nicht nur 96, sondern irgendwie 250 Stunden für so eine Geschäftsführungskraft. Und ja, meine Damen und Herren, Sie wissen das. Also spätestens nach 24 Stunden drehen wir den Zeiger der Uhr einmal durch und dann ist der Tag vorbei und die Zeit reicht einfach nicht. Deswegen gibt es diese Beauftragten, die der Geschäftsführung eben diese Tätigkeiten abnimmt. Diese Tätigkeiten sind delegiert, wohingegen die Haftung, wir haben es auch wieder gebetsmühlenartig an sie herangetragen, die Haftung immer bei der Geschäftsführung verbleibt. Nur, der Sicherheitsmanager ist jetzt nichts anderes wie eine Koordinationsfunktion, Schnittstellenfunktion, welche übernommen werden soll von einem Beschäftigten im Unternehmen, um diese Themen zur Arbeitssicherheit und zum Arbeitsschutz im Unternehmen ordentlich einzugliedern, umzusetzen, zu kontrollieren, zu validieren, zu überprüfen, zu auditieren, nennen Sie es, wie Sie es wollen, damit das Ganze so gemacht wird, wie es gemacht werden soll.
Ganz genau. Und eben die Wichtigkeit, eben die Haftung, klar, der Geschäftsführung, aber natürlich trägt auch unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit beziehungsweise unser Betriebssicherheitsmanager eben die Verantwortung für das eigene Handeln.
Korrekt.
Also deswegen, hast du schon gesagt, wenn er das ordentlich macht, wenn hier natürlich jemand fahrlässig oder grob fahrlässig seine Pflichten vernachlässigt, dann ist man dann natürlich nicht frei von Verantwortung. Das ist natürlich auch wichtig. Deswegen ja immer, auch wenn es darum geht, entsprechende Beauftragte zu bestellen, aber auch das haben wir immer gesagt, muss es natürlich unbedingt jemand sein, der aufgrund der persönlichen Eigenschaften, aber eben auch aus fachlicher Sicht dazu geeignet ist, diese Tätigkeit verantwortungsvoll und korrekt dann eben auszuführen.
Dann haben wir als letztes noch das Betriebssicherheitshandbuch, die Niederschrift dessen, wie dieses Managementsystem aufzusetzen ist. Im Prinzip ist es nichts anderes wie eine Arbeitssicherheit und Arbeitsschutzrichtlinie.
Genau, also was wir am Anfang gesagt haben, eben alles, was wir tun, was wir, wie wir unsere Gefährdung ermittelt haben, welche Ergebnisse daraus gab, welche To-Dos sich daraus ableiten, wer verantwortlich ist für die Maßnahmen, welche Maßnahmen ergriffen werden, wie wir die kontrollieren. Das alles legen wir hier mal schriftlich nieder, dass wir es dann eben dokumentieren können und für uns selber damit natürlich auch transparent jederzeit nachvollziehbar haben, wo stehen wir und was steht noch auf der To-Do-Liste und das dann eben auch gegebenenfalls gegenüber der Aufsicht dann eben darlegen können. Bis hin eben auch zu natürlich wichtigen Fragen im täglichen Doing, wie und wann werden Mitarbeitende geschult, sensibilisiert, trainiert in bestimmten Themen, wann finden entsprechende Übungen statt, Notfallübungen zum Beispiel, und diese Dinge eben bis hin zu auch so Fragen, wie kommen die Informationen an die Mitarbeiter, also wo braucht es vielleicht eben auch im Unternehmen, wo muss ich Dinge aushängen, kennzeichnen, mit entsprechenden Sicherheits- und Warnhinweisen, Piktogrammen, Ähnlichem. Also das eben gehört da mit dazu.
Ja, auch tangiert sind die Vorgehensweisen für einen störungs- und reibungsfreien Betriebsablauf, einer störungsfreien Planung, eine Errichtung, Änderung oder Inbetriebnahme neuer Anlagen, revisionierte Anlagen, wann Revisionen stattfinden, wie werden Betriebsstätten und Gebäude ausgerüstet. Wir sind da in den letzten Folgen drauf eingegangen, was müssen an Schutzmaßnahmen da sein, was muss das ausgerüstet sein. Also verzeihen Sie uns da an der Stelle, die Zeit reicht natürlich nicht, um alle Eventualitäten aufzuführen. Das ist ein viel zu breites und zu tiefes Feld. Das können wir immer nur ganz allgemein und ganz plakativ halten, weil ansonsten wir uns im Klein-Klein verlieren würden.
Aber bei konkreten Fragen stehen wir natürlich gerne bereit. Deswegen melden Sie sich da auch jederzeit gerne bei uns oder eben bei Ihren externen Arbeitsschutzinstitutionen, die für Sie zuständig sind. Und das haben wir auch schon ganz am Anfang ja gesagt und zwischendurch auch immer wieder. Wenn wir dabei sind, Arbeitsschutz aufzusetzen und Strukturen zu schaffen, müssen wir zunächst mal immer auch klären, wer ist für uns zuständig. Also Unfallversicherungsträger, Aufsichtsbehörden, Berufsgenossenschaften, wer ist da unser Ansprechpartner, um uns ja nicht nur zu kontrollieren, zu beaufsichtigen und gegebenenfalls uns mit der Bratpfanne eins überzuziehen, sondern vor allen Dingen uns zu beraten, zu uns zu unterstützen, zu informieren über die konkreten Anforderungen. Und je nach Unternehmen ist das eben unterschiedlich. Und es ist jetzt nicht so, dass ich gleich dann mehrere Unfallversicherungen sehe, sondern in der Regel ist es eben so, dass es eben nach dem Branchenschwerpunkt geht, in dem ich tätig bin.
Ja, in manchen Bundesländern in Deutschland heißen die Behörden, die Aufsichtsbehörden, Statistisches Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik. Tatsächlich gibt es auch Länder, die das so gar nicht haben, sondern wo dementsprechend Gewerbeaufsichtsämter dann für sie zuständig sind oder sie unterstehen den Arbeitsministern oder den Senatoren. Das kommt jetzt darauf an, wo sie angegliedert sind. Das können wir in 16 Bundesländern eben nicht einheitlich sagen.
Wie die staatliches Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik.
Entschuldigung, ich habe
statistisches.
Entschuldigung, ich revidiere mich. Staatliches Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik. Vielen Dank, Daniel.
Nicht, dass wir irgendjemand hier verwirren.
Das wollen wir nicht.
Das tun wir eh schon.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon verwirrend genug. Da sehen wir es. Wir sind ja auch schon verwirrt. So. Aber nichtsdestotrotz, liebe Hörerinnen und Hörer, gucken Sie, welche Aufsichtsbehörde ist für Sie zuständig und wie heißt diese Aufsichtsbehörde und wer steckt da dahinter. Dann finden Sie auch den Schlüssel zum Erfolg und wie gesagt, Berufsgenossenschaft und auch Verbände, insbesondere der Dachverband der Unfallversicherungsträger, haben sehr viele Informationen für Sie bereitgestellt, die Sie in Bündeln, in fast schon Mappen zusammengestellt bekommen, themenmäßig bereits schon gegliedert, geclustert, so dass es Ihnen leicht gemacht ist, die Informationen aufzunehmen und umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz, auch diese Institutionen bieten weitreichende Hilfe an.
Genau, wichtig an der Stelle ist noch auch gerade mit den Unfallversicherungsträgern, das muss ich eben auch den Mitarbeitern, das müssen die auch wissen. Also es ist im Rahmen der Schulungen und der Information eben ein wichtiges Thema, dass die eben auch wissen, welche Unfallversicherungsträger ist denn zuständig, damit die eben zum Beispiel, wenn es einen Unfall gab und jetzt entsprechende Behandlungen, die daraus resultiert haben, mit wem das dann eben abgerechnet werden muss. Und wo ich denn auf dem Arbeits- und Heimweg dann eben entsprechend unfallversichert bin, also das ist natürlich eine Grundinformation, die da für die Mitarbeiter sehr, sehr wichtig ist. Aber eben deswegen hier auch wieder Unfallversicherungsträger mit den Unfallverhütungsvorschriften, die es da gibt, da finden Sie eben dort ganz viele Informationen, die Sie eben da bekommen, wie Sie konkret Dinge auch in der Praxis lösen können.
Ja, dann haben wir noch das letzte Thema. Das ist das Thema Verstöße gegen arbeitsschutzrechtliche Vorgaben. Und das ist in keinster Weise trivial, sondern hochgradig komplex. In der Regel gilt, das, was Sie im Privaten tun und das überhaupt nicht sanktionsgewährt ist, kann dasselbe Handeln im Unternehmen höchst Bußgeld oder sogar strafbewehrt sein. Klingt komisch, ist aber so. Also ein und dasselbe Vorgehen bei Ihnen zu Hause privat passiert überhaupt nichts und im Unternehmen ist das eben hochgradig gefährlich. Warum? Ganz einfach, weil die Arbeitssicherheit und der Arbeitsschutz bei Ihnen zu Hause keinen hohen Stellenwert hat. Also verstehen Sie uns richtig, der hat einen hohen Stellenwert. Denn wenn Sie von der Leiter fliegen, beim Vorhänge aufhängen, dann ist niemand was dadurch geholfen, wenn Sie irgendwie einen Arm- oder einen Beinbruch haben. Aber Sie werden deshalb nicht sanktioniert. Aber haben Sie dieselbe Thematik im Unternehmen und angenommen, es würde jetzt einen Büroarbeitsplatz mit Vorhängen geben, Klammer auf, habe ich noch nie einen gesehen, Klammer zu, aber es sei drum, und Sie fallen da von der Leiter, dann haben Sie wesentliche Vorschriften nicht beachtet.
Genau, also gut, da wäre natürlich erstmal die Frage, gäbe es solche Vorschriften? Weil natürlich wird es dann eben auch problematisch, wenn das Unternehmen hier im Sinne des Organisationsverschuldens dann belangt würde und damit eben ja durch mangelnde Regeln sie gar nicht wussten, was haben sie entsprechend zu tun.
Dann sind wir beim Organisationsverschulden, wenn Sie das nicht wissen. Und tatsächlich ist das dann eine Frage der Regelung nach außen und nach innen.
Das wäre zum Beispiel, also ich kenne es aus eigener Tätigkeit eben noch im Konzern, da war zum Beispiel ganz klar geregelt, also am Büroarbeitsplatz, wo wir dann eben im Büro umgezogen sind, wir durften eben nur unsere Kartons packen, aber Karton schon irgendwie hochheben, auf den Wagen stellen, das durften wir nicht.
Ja, es grüßt die Bandscheibe, ne?
Genau, da war ganz klar, hier gibt es eine Abteilung, eben die für eben solche Themen Renovierung, Umzüge da im Unternehmen verantwortlich ist und die übernehmen das und deswegen auch sowas wie Vorhänge auf- und abhängen.
Das Facility Management.
Das wäre sicher eben in dieser Riege zu sehen und nicht beim normalen Mitarbeiter, dass der da auf die Leiter klettert und dann da runterfällt.
Ja, das ist tatsächlich so. Und wenn Sie eine Leiter benutzen oder Dritte benutzen, dann gibt es hierfür auch Vorschriften zum Umgang mit Leitern und Dritten. Auch das haben wir schon gesehen. Das ist insbesondere bei Regalen und dergleichen der Fall. Also wenn Sie noch nicht so groß sind, dass Sie irgendwie Hubwägen haben und dergleichen, da gibt es natürlich andere Vorschriften, dass man von so einem Wagen nicht überfahren wird oder von einem Stapler oder wie auch immer nicht überfahren wird, ist eine ganz andere Baustelle. Aber auch sowas gibt es. Und ich sagte gerade, das sind Regelungen nach außen und nach innen. Die Regelungen nach außen sind letztendlich die Regelungen, die zu einer Strafe führen. Einer Strafe des Unternehmens, einer Strafe der Geschäftsführung oder einer Strafe eines Mitarbeiters. Und die Regelungen nach innen sind die Umgänge zwischen Unternehmen und Beschäftigten. Und die Regelungen nach innen erstrecken sich immer auf arbeitsrechtliche Konsequenzen. Soll heißen, entweder die Ermahnung, Abmahnung oder auch im Zweifelsfall eine Kündigung bei extrem schwerwiegenden Verstößen.
Es kann natürlich auch bis in strafrechtliche Bereiche dann eben gehen, also wenn es irgendwo um Dinge geht, also dass auf einer Grundlage einer Verfehlung im Arbeitsschutz kann eben das Unternehmen selbst oder die Mitarbeiter, kann da beide treffen, ja. Je nachdem, wer hier daneben.
Machen wir mal ein Beispiel. Sie führen einen Gabelstapel unter Alkoholeinfluss. So, und dadurch kommt jemand zu Schaden. Dann haben wir es mit mindestens gefährlicher Körperverletzung oder sogar schwerer Körperverletzung und das unter möglichem bedingten Vorsatz zu tun. Möglicherweise Körperverletzung mit Todesfolge, aber auf jeden Fall unter berauschenden Substanzen. Und so wie es im Straßenverkehr eben verboten ist, ist es auch verboten, Maschinen mit berauschenden Substanzen zu führen. Und das hat der Arbeitgeber letztendlich sicherzustellen. Das müssen Sie sicherstellen als Mitarbeiter, aber das hat auch der Arbeitgeber sicherzustellen.
Also wenn er das nicht hat, dann kommt der Arbeitgeber. Aber eben der Mitarbeiter ist auch, eben hier wird irgendwas strafrechtlich belangt. Also und deswegen, je nachdem, was passiert, also sind die unterschiedlichsten Bereiche auch vom Strafgesetzbuch, wo es dann eben auch langjährige Gefängnisstrafen gehen kann. Also auch deswegen so Themen, wenn es umgeht Richtung Brandstiftung oder fahrlässige Brandstiftung, Herbeiführen von Brandgefahren.
Naja, das ist ja auch immer das Thema, auf dem Heizkörper steht drauf, hier nicht zudecken. Sie legen Ihre Decke über den Heizkörper, Heizlüfter und das Ding geht in Flammen auf, bums, haben wir den Fall.
So, also das deswegen hier auch das, also nicht nur, dass man aktiv was macht, sondern auch Unterlassen von bestimmten Dingen führt, kann eben zu entsprechenden Strafen dann eben führen. Also wenn wir zum Beispiel Dinge nicht gemacht haben, also nicht entweder korrekt dokumentiert haben oder nicht die notwendigen Rettungsmittel zur Verfügung gestellt haben, die es braucht. Die Rettungswege wurden nicht freigehalten, Sicherheitseinrichtungen wurden nicht überprüft. Also das sind alles dann Unterlassungsgeschichten.
Ja,
also
wir haben es ja gehabt in unserer, ich weiß nicht, letzten oder vorletzten Folge, wo es um Brandschutzübungen ging, wo wir das Beispiel hatten, ja, wie ist denn der Betriebshof befahrbar, dass genau. Die Rettungsfahrzeuge reinkommen. Und da hatte ich das Beispiel gemacht zwischen dem Fahrzeug des Kommandanten, was in der Regel ein PKW ist, aber dann die dicke Drehleiter, die als mehrachsigen LKW daherkommt und dann eben einfach mehr Platz braucht. Das wären solche Dinge. Ja, da parken alle kreuz und quer auf dem Hof und deswegen kann die Drehleiter nicht hin und deswegen konnte man nicht löschen. Und jetzt ist das Haus eben stärker beschädigt oder möglicherweise abgebrannt und man hätte es verhindern können. Das sind solche Fälle.
Genau, und da also konkret die Fälle, die eintreten, aber es geht auch ein bisschen in die sogenannten Gefährdungstatbestände, die eben auch als Straftat geahndet werden können, wenn es darum geht, dass irgendwie Leib und Leben, Gesundheit von Mitarbeitern da eben in Gefahr gebracht wird. Also nicht der Schaden selbst muss direkt eingetreten sein, sondern eben die konkrete Gefährdung. Beispielsweise, dass eben man unsachgemäß mit Gefahrstoffen dann eben umgeht. Das muss dann nicht immer dazu führen, dass gleich der große Unfall eintritt. Aber eben es war eben hier gefährlich und diese Gefährdung reicht dann eben in dem Fall schon aus, dass es hier zu einer entsprechenden Bestrafung dann eben kommen kann.
Ein klassischer Fall ist das Flexen an zum Beispiel Rohren in der Nähe einer Gasleitung oder sowas oder das Flexen an einer nicht sachgemäß abgestellten Gasleitung.
Rauchen in irgendwelchen Bereichen,
feuergefährlichen,
wo mit
genau.
Lösungsmitteln oder richtig. Feuergefährlichen umgegangen wird oder wie gesagt die Gefahrstoffe dann unsachgemäß transportieren, also nicht in den erforderlichen Sicherheitsbehältern, sondern irgendwie ja einfach mal, wo man es gerade hat, im Eimer, den man gerade gefunden hat. Also all solche Dinge können eben unter dem Bereich dann eben Gefährdung letztendlich dann eben fallen.
Gefährdung, meine Damen und Herren, heißt letztendlich, es ist noch kein Schaden eingetreten, aber niemand weiß, was passiert wäre, wenn jetzt niemand eingegriffen hätte, dann könnten doch potenzielle Probleme entstehen und Schäden entstehen. Das ist dann die Gefährdung und dagegen gilt es natürlich vorzugehen, im Vorfeld vorzubeugen, präventiv vorzubeugen durch eben Sensibilisierung, Schulungen und vor allem durch Regeln, die besagen, nein, du darfst das nicht, du musst das so und so machen.
Ganz genau und dementsprechend wenn man dagegen verstößt, also wie gesagt, kann Straftatbereich, geht zum Gefängnis, es kann aber eben auch in den Bereich Ordnungswidrigkeit, da wird es dann finanziell teuer, kann es gehen. Wobei natürlich entscheidend immer ist auch die Frage, wie wird jetzt beurteilt, wie es mit der Schuld aussieht. Hat jemand hier wirklich vorsätzlich gehandelt, also auch trotz der aller Anweisungen wirklich mit krimineller Energie gehandelt? Das sind immer Dinge, die eben Compliance nicht verhindern kann. Wenn jemand wirklich kriminell handeln will, ist natürlich dann auch in der Beurteilung eben dann, wenn es um die Strafe geht, dann natürlich das dann zur höchsten oder ja zur maximalen Bestrafung dann eben führt. Also deswegen, dass so diese, was man aus Strafrecht kennt, Vorsatz, bedingter Vorsatz, Fahrlässigkeit, das ist ja, müssen wir jetzt aber, geht zu weit in die juristische Schiene, aber hier natürlich kommt es dann eben drauf an, wenn was passiert ist, was können wir eben hier nachweisen, weil gerade für uns als Unternehmen ist es ja ganz entscheidend, ob hier jetzt unsere Mitarbeiter hier, wenn die was falsch gemacht haben, ob das vorsätzlich geschehen ist oder aus Fahrlässigkeit oder ob es unsere Schuld war und Organisationsverschulden dann eben vorlag.
Ganz wichtig an der Stelle, Sie brauchen sich dazu wenig Gedanken machen. Eine Ordnungswidrigkeit, ein Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit ist gemäß des Arbeitsschutzgesetzes nur dann tatsächlich strafbar für einen Mitarbeiter, wenn es eine vorsätzliche Handlung gegen Leib und Leben oder gegen die Unversehrtheit der Gesundheit eines Beschäftigten gegeben hat. Das heißt, der Grad der Beurteilung der Verschuldung ist bei vorsatzbedingtem Vorsatz gegeben, bei reiner Fahrlässigkeit nicht. Da sind wir dann insgesamt raus, aber nichtsdestotrotz, ich sagte ja eingangs, ist es eine Beurteilung sowohl nach außen als auch nach innen. Die Beurteilung nach innen im Sinne von arbeitsrechtlichen Konsequenzen werden Sie unmittelbar zu spüren bekommen.
Ja, also so viel, aber auch hier zumal als Überblick. Also wichtig, halten wir fest, ist eben das Thema, wir brauchen im Unternehmen für die Praxis die Strukturen eben zu schaffen, die Strukturen eben festzuhalten. Wie ermitteln wir die Gefährdung im Unternehmen? Was hat unsere Gefährdungsbeurteilung ergeben? Was an Maßnahmen leiten wir daraus ab? Wie kontrollieren wir die Maßnahmen? Wer ist verantwortlich eben für die Umsetzung? Wie sensibilisieren, schulen wir unsere Belegschaft und wie gehen wir um im Notfall? Also diese ganzen Themen sind unternehmensspezifisch individuell dann eben zu erarbeiten. Aber eben, wenn man das auch mal gemacht hat, dann ist die große Arbeit auch getan erstmal und dann das Ding auf dem Stand zu halten, wie immer, das ist ein vergleichsweise geringerer Aufwand, wie das Ganze neu zu installieren, aber deswegen keine Scheu, auch wagen sich daran, es gibt genügend Informationen, es gibt genügend Praxisbeispiele, auf denen man sich orientieren kann und auf die sie Zugriff haben über ihre Unfallversicherung oder eben über die Berufsgenossenschaften und oder eben auch gerne bei uns. Also nehmen Sie sich des Themas an. Es kann Ihnen nur positiv nützen im Unternehmen.
Ja, wichtig an der Stelle, Daniel, was du angesprochen hast, es ist kein Kurzsprint, es ist Marathon. Nehmen Sie sich die Zeit dafür, es ist etwas Längerfristiges. Jedes Managementsystem dauert eine längere Zeit, bis es implementiert ist. Und wie du richtig gesagt hast, zwischen 70% und 80% der Gesamtzeitaufwendung, Gesamtkosten ist die Inbetriebssetzung, weil eben, wenn man von Grund auf null etwas aufbauen muss, ist das der größte Arbeitsaufwand und auch der größte Kosten- und Finanzaufwand, auch der Zeitaufwand. Aber wenn das mal steht, dann ist der Aufwand, um das am Laufen zu halten, sehr gering.
Und ich bin mir ganz sicher, die meisten von Ihnen haben eben schon wesentliche Aspekte im Unternehmen eben umgesetzt und ganz häufig fehlt es vielleicht einfach noch an der strukturierten Niederschrift eben in Form von einem Betriebssicherheitshandbuch oder einer Arbeitsschutzrichtlinie und an einigen weiteren Kleinigkeiten. Aber die meisten Dinge oder viele Dinge werden einfach schon vorhanden sein, weil sie ja eben einfach intuitiv auch gar nicht das Interesse haben, dass irgendwie im Unternehmen viel passiert und dass sie da eben ja die Dinge sauber und ordentlich angehen. Also deswegen, ja, wenn Sie jetzt auch festgestellt haben, manche Dinge haben wir noch nicht, schauen wir gerne mit Ihnen gemeinsam mal drauf, was braucht es wirklich noch zusätzlich oder eben auch, wie schnell können wir eben da zu einem Ergebnis kommen, dass Sie alles, was Sie brauchen, geregelt haben.
Ja, an der Stelle würde ich sagen, reicht das, glaube ich, an Informationen für dieses Thema?
Absolut.
Wir melden uns in 14 Tagen wieder zurück, wenn es heißt, es ist Compliance-Check Donnerstag. Und Daniel, es ist der Abschluss mit Arbeitssicherheit, richtig?
Nein, noch nicht ganz, aber tatsächlich wollen wir uns dann mal ein bisschen noch näher mit dem Thema Arbeitsunfälle beschäftigen. Das haben wir im Rahmen der Notfallpläne mal schon angerissen, aber da wollen wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Dazu aber mehr dann eben in 2 Wochen. Für heute soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wir bedanken uns fürs Einschalten und freuen uns, wenn Sie in 2 Wochen auch wieder mit dabei sind. Und bis dahin jetzt erstmal eine gute Restwoche und einen guten Start ins Wochenende morgen. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Für alle Fragen www.compliance-check.eu. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind in 14 Tagen und verabschieden uns. Bis dahin, gute Zeit und tschüss.
Alles Gute und tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.